Du studierst an einer Uni in Niedersachsen, bist 26 Jahre alt und finanzierst dir dein Studium unter anderem dadurch, dass du dich für Geld mit Männern triffst. Wie kam das, dass du auf diese Weise dein Geld verdienst?
Ja, ein Bekannter hat mich halt auf diese eine Internetseite aufmerksam gemacht, wo man sich versteigern kann, zum Beispiel als Aktmodell oder für Telefonsex oder tatsächlich auch für Sex. Und ich habe ein paar Sachen ausprobiert und es ist gar nicht so schlimm. Es fällt mir eigentlich relativ leicht, zum Beispiel am Telefon oder eben als Modell mich einfach rauszuziehen und dafür Geld zu bekommen.
Mhm. Und ja, es gibt jetzt schon genügend andere Jobs, bei denen man auch Geld verdienen kann. Wieso arbeitest du jetzt nicht als irgendwie Kellnerin oder Bürohilfe oder irgendwie sowas? Ist es was für dich, wo du einfach gesagt hast, du kannst auf die Art und Weise sehr viel schneller viel Geld verdienen oder würdest du sagen, du hättest dich sonst nicht hinreichend finanzieren können?
Das Problem ist eigentlich die zeitliche Flexibilität. Also mein Studienfach ist Sport. Ich bin zwar in der Promotion, da hat man keine Praxisveranstaltungen mehr, aber für den Arbeitsmarkt ist es eigentlich doch gut, wenn man weiter im Leistungssport ist. Und auch klar für die Forschung, man hat dann einfach die nötigen Kontakte. Das heißt, jeden Abend Training. Am Wochenende, abends dann noch Wettkämpfe oder auch den ganzen Tag über. Und das heißt, man kann nicht am Wochenende einfach sagen, da stelle ich mich jede Woche zum Beispiel an die Tankstelle, an die Kasse, weil das kann ich einfach nicht sicherstellen. Wenn ich da eben ein Punktspiel habe oder einen Wettkampf, dann kann ich da einfach nicht. Und jeden Abend Training, ja, Kellnerinnen werden vor allem abends gesucht.
Mhm.
Was ich zurzeit auch mache, ist Nachhilfeunterricht, der geht aber nur nachmittags. Und dann gibt es dann natürlich auch Seminare für Doktoranden speziell, die sind auch nachmittags. Das heißt, das mit der Nachhilfe ist schön und gut in der vorlesungsfreien Zeit. Dann, wenn wieder Seminare sind, sieht es natürlich anders aus.
Das heißt, du würdest tatsächlich sagen, dadurch, dass du sonst nicht zeitlich flexibel bist, ist es eine der wenigen Dinge, die du dir vorstellen kannst, quasi wie du dein Studium finanzierst. Also würdest du tatsächlich sagen, es geht quasi auch gar nicht anders. Also ist das so ein bisschen, ja, vielleicht keine ganz direkte Notlage, aber irgendwie siehst du tatsächlich keine andere Möglichkeit quasi. Das war so ein bisschen die Frage.
Ja, man kann die Termine halt so flexibel legen, das ist das Gute daran. Man kann dann morgens lernen, nachmittags geht man ins Nachhilfeinstitut oder zur Vorlesung und abends ins Training und abends danach schafft man eben nochmal ein Telefonat. Oder ein Wochenende, wo man keinen Wettkampf hat, kein Punktspiel, da kann man dann nochmal ein Aktfotoshooting einbauen.
Okay. Und wie läuft das so ab? Also wie oft hast du das jetzt schon gemacht, dass du dich da versteigert hast und vor allem für was? Also du bietest ja irgendwie verschiedene Sachen an. Du versteigerst ja nicht nur irgendwie eine Nacht mit dir oder so, sondern du machst ja irgendwie Fotoshooting und was du noch alles gesagt hast. Also wie oft hast du das jetzt eigentlich schon gemacht und was machst du da?
Also ich hatte schon 2 Shootings und auch 3 Telefonate. Und die Blind Dates, muss ich sagen, da traue ich mich erst jetzt im Moment so ein bisschen ran. Das nächste habe ich zum Beispiel jetzt am Freitag. Da gehe ich mit jemandem auf eine SM-Party. Für mich ist das ein Hobby.
Mhm.
Und er ist so jemand, der sagt, oh Gott, das interessiert mich, aber das habe ich noch nie gemacht und ich traue mich da alleine nicht hin. Ich brauche jemanden, der mir die Szene zeigt und so weiter. Und da gehe ich dann halt mit.
Um das zu erklären für die Zuhörer, du hast gesagt, eine SM-Party, eine Sadomaso-Party,
ja, genau.
Sozusagen. Okay. Ja, es ist das erste Mal dann jetzt quasi, dass du tatsächlich direkt irgendwie, also und vor allem, was läuft dann danach? Also irgendwie ist das, gehst du mit dem tatsächlich nur dahin, um ihm die Szene zu zeigen? Oder also ich habe eine Auktion von dir gesehen, da hast du geschrieben, dass man quasi ein Blind Date mit dir ersteigert und dann so mehr oder weniger sich zeigen wird, ob das Date Sex oder No Sex beinhaltet.
Ja, genau. Man kann ja vorher nicht sagen, ob einem die Leute sympathisch sind. Da sind auf dieser Seite viele Mädels, die bieten wirklich an 2 Stunden Sex mit mir für 200 Euro. Mhm. Die sagen von vornherein, sie tun das, egal mit wem, und wählen dann halt nur über die E-Mail aus, quasi, die sie von dem bekommen, ob der sympathisch ist und mitbieten darf oder nicht. Das ist einfach nichts für mich. Also die Sympathie muss stimmen, sonst kann ich das gar nicht. Das heißt, meine Blind Dates sind alle eigentlich so, ja, die Option auf mehr ist da, aber nur bei Sympathie. Das ist natürlich auch so eine Sache, wenn ich sagen würde, Blind Date ohne Sex, garantiert ohne Sex, würde ich nicht so viel Geld bekommen und nicht so viel Aufmerksamkeit von den potenziellen Käufern.
Mhm. Okay.
Ich habe immer noch die Chance, Nein zu sagen, aber naja, ich kann auch nicht jedes Mal Nein sagen, weil das legt sich auch in den Bewertungen auf dieser Internetseite wieder.
Also die bewerten dich dann quasi nach dem Date und genau. Schreiben, wie es war. Ah, okay. Und was bekommst du da so für Bewertungen oder was schreiben dann die Leute da so?
Also im Moment bin ich bei 100%. Da haben die dann eigentlich geschrieben, dass alles okay ist. Gerade Männer bewerten einen danach auch oft gar nicht. Die denken dann, ist gelaufen und vorbei und ich bekomme leider keine Bewertung. Das ist sehr schade. Das scheint so ein Männerding zu sein. Auch zum Teil werde ich dann ersteigert und die Leute melden sich nicht. Das heißt, ich bleibe auf der Verkaufsprovision sitzen, muss dann die Leute über diese Internetseite abmahnen lassen. Das ist sehr schwierig. Die Begeisterung ist da oft sehr groß. Und dann haben die Leute nicht darüber nachgedacht, dass sie weit fahren müssen oder ein Hotel bezahlen oder.
Hast du tatsächlich jetzt das schon gehabt, dass du dich mit jemandem getroffen hast und da lief dann auch was, oder?
Bisher lief nichts.
Bisher noch nicht, okay. Das heißt, bisher hast du Fotoshootings gemacht und jetzt zum ersten Mal triffst du dich mit jemandem, wo dann vielleicht danach irgendwas läuft.
Mhm.
Okay. Das heißt, dann kannst du jetzt vielleicht auch noch gar nicht sagen, wie das dann so ist. Also ob du dich da irgendwie trotz irgendwie Sympathie dann doch noch irgendwie überwinden musst oder so. Wie stellst du dir das vor, also wenn du dich jetzt am Wochenende mit dem Typen triffst?
Also als ich das eine Shooting hatte zum Beispiel, da habe ich auch überlegt, ob das noch mehr wird. Er hat mir tatsächlich das Doppelte gezahlt und gefragt, ob wir uns nochmal treffen wollen. Und ich glaube, das war schon so ein Hinweis.
Mhm.
Das wäre schwierig für mich, weil speziell der Kunde war jetzt sehr viel älter. Der war um die 60 oder so.
Ah, okay.
Das wäre schon schwierig für mich. Ich glaube, wenn ich das wirklich, wirklich tun sollte, dann nur, wenn jemand zufällig wirklich nett ist oder wenn jemand noch drauf zahlt. Wenn jetzt jemand sagt, hier ein paar hundert Euro und zack, da würde ich tatsächlich überlegen.
Und hast du eigentlich Angst, dass dir irgendwie, oder beziehungsweise hast du also da wahrscheinlich keine Angst, dass dir da mal irgendwie was passiert? Also du hast natürlich irgendwie Kontakt mit den Leuten vorher. Ich nehme an, du telefonierst vorher auch mit denen. Aber wie kannst du ausschließen, dass das dann tatsächlich irgendein Psycho ist oder irgendwie jemand, der irgendwie unlautere Absichten hat? Also hast du da irgendwie, machst du dir gar keine Sorgen oder hast du da irgendwelche Vorkehrungen getroffen, dass dann Leute wissen, wo du bist oder so?
Naja, man kann sich natürlich covern, dann lässt man sich anrufen. Von jemandem zu einer bestimmten Zeit und wenn man nicht rangeht, dann ist was nicht in Ordnung. Das kann man machen, wobei ich muss auch ehrlich sagen, als Sportstudent habe ich das zum Glück gar nicht nötig. Ich mache seit mehreren Jahren Kampfsport. Ich glaube, einigen Mädels würde ich auch, das klingt jetzt so arrogant, aber ich würde wirklich davon abraten, wenn man körperlich nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen, dass man das macht.
Gut, ich meine, wenn jetzt jemand bewaffnet ist, dann bringt dir dein Kampfsport natürlich nicht so viel.
Das kann schon schief gehen. Klar gibt es da auch Vorgehensweisen. Das geht dann vor allem über die psychologische Schiene. Das lernen wir auch. Aber das wäre schon schwierig. Deswegen habe ich halt immer noch zusätzlich das Cover dabei.
Ah, okay. Das heißt, du hast noch eine Person, die dich dann anruft.
Genau.
Und die weiß, was du machst.
Genau. Und wenn ich nicht anrufe, dann ist es halt klar. Oder wenn ich nicht rangehe bei dem Anruf, dass da irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es geplant war.
Gut, und was macht die dann? Die ruft dann die Polizei, oder?
Ja, ich sage, wo ich bin, ich sage, wo das Treffen ist und ich bleibe dann halt auch da in der Nähe.
Ah, okay.
Damit man weiß, wo ich bin.
Okay. Damit hat sich dann auch fast eine andere Frage schon erledigt. Und zwar, ich wollte wissen, gibt es irgendwie Leute, mit denen du auch darüber sprechen kannst, was du da machst?
Oder? Ja, klar. Also meine Freunde wissen das, meine Schwester weiß das, meine Eltern nicht, aber die müssen es auch nicht wissen.
Was glaubst du denn, warum bietet jemand übers Internet auf eine Studentin, also auf eine in Anführungszeichen Unprofessionelle, wenn er für wahrscheinlich weniger Geld einfach ins nächste Bordell gehen könnte? Also was glaubst du, was ist so die Motivation, warum jemand bei so einem Internetportal sich eine Studentin ersteigert?
Naja, in dem Portal kann man ja auch vorher sehen, was man bekommt. Da sind Fotos von mir drin. Und ich glaube, einige Kunden haben durchaus irgendwo einen intellektuellen Anspruch. Die wollen halt nicht irgendeine billige nackt fotografieren oder mit irgendjemandem eher ungebildeten abends essen gehen mit der Option auf mehr, sondern die wollen schon jemanden, wo der Anspruch stimmt, glaube ich. Wobei einige auch, na denen ist es einfach egal, worauf sie bieten. Das habe ich auch schon gehabt. Da kommen dann die plumpsten Anmachen. Es werden sich gar keine Gedanken gemacht, wann und wo man sich trifft und auf wen man da eigentlich bietet und was da laufen könnte, sondern da wird einfach nur geboten und dann hinterher heißt es, oh, so weit wollte ich doch nicht fahren.
Okay, gut, aber das ist ja im Grunde wie bei eBay irgendwie, man muss dann eigentlich, also es ist verbindlich, wenn man dann steigert und du mahnst dann die Leute wahrscheinlich auch ab oder wie läuft es dann?
Ja, das habe ich gerade letztens gehabt, das war halt ein Blind Date für 50 Euro, ich muss da 15% Provision zahlen.
Mhm.
Und ja, das sind von 50 Euro ist das schon 7,50 €.
Moment mal, also du hattest quasi ein Blind Date, das war dann wahrscheinlich auch wieder sowas, wo du es offen gelassen hast, wie es ausgeht. Und da warst du für nur 50 € ersteigert worden, weil ich habe mir mal dieses Portal angeschaut und gesehen, was da so gesteigert wird. Und das sind ja schon normalerweise irgendwie mehrere hundert Euro, die da rüberlaufen.
Da ist aber der Sex dann auch wirklich garantiert. Bei diesen mehreren hundert Euro schreiben die Leute auch wirklich eine ganze Nacht oder 2-3 Stunden und es wird auch garantiert was laufen. Das habe ich bisher noch nicht garantiert. Ich habe irgendwo gehofft, dass ich mir so eine Art Kundenstamm aufbauen kann, wo ich dann weiß, ja, den hast du schon mal in einem Fotoshooting gesehen oder beim Blind Date und mit dem würde was laufen. Und man kann dann auf diesen Bieterkreis die Auktionen beschränken. Das strebe ich irgendwo auch an. Wenn ich merke, bei jemandem ist die Sympathie da, das könnte funktionieren, da kann ich mich überwinden, dann würde ich das auf jeden Fall machen.
Was sind das denn so für Leute? Also du hast ja irgendwie einen schon beschrieben, einen über 60-Jährigen, aber was ist es so, kann man da sagen, irgendwie das ist so eine bestimmte Art von irgendwie Mensch oder ein bestimmtes Alter oder was hast du da bisher für Kontakte gehabt?
Nee, das ist ganz verschieden. Zum Beispiel der Telefonsex einmal, das war ein Kommilitone, auch Student, erst 25 und seine Freundin wohnt einfach weit weg. Das heißt, er hatte dann halt keine Möglichkeit und sie mochte das wohl nicht so am Telefon und ja. Während dann hatte ich bei den Shootings, wie gesagt, den Älteren, aber ich hatte auch jemanden, der war nah so um die 40 und jetzt, den ich am Freitag treffe, der ist erst 30. Nächste Woche habe ich ein Blind Date mit jemandem, der ist 35. Das ist wirklich sehr gemischt. Okay. Also ich kann sagen, von 25 bis 60 hatte ich schon alles.
Und sind das dann eher auch so in Anführungszeichen Akademiker oder Leute mit irgendwie so einem bürgerlichen Hintergrund? Ich denke da jetzt vor allem daran, dass sie quasi nicht ins nächste Bordell gehen, sondern explizit irgendwie eine Studentin sich ersteigern wollen.
Also bisher ja, wobei ich auch Zuschriften bekommen habe, wo man schon anhand der Orthografie sagen kann, den möchte ich nicht treffen und der hat bestimmt nicht mal den Hauptschulabschluss.
Okay. Als du vorher gesagt hast, Kommilitone, aber kein Kommilitone, den du kanntest.
Ich kannte ihn nicht persönlich, nein. Ja. Wobei auch schon jemand auf ein Shooting bieten wollte, der an derselben Universität studiert, wo ich abgeschlossen habe.
Okay, und was hast du denn da gemacht?
Ich habe gefragt, kennen wir uns vielleicht sogar? Und dann kam aber raus, dass er gerade angefangen hatte, als ich schon im Examen war und keine Vorlesung mehr hatte und halt nicht mehr so viel an der Uni unterwegs war. Das wäre kein Problem für uns gewesen.
Also du hättest kein Problem damit, wenn Kommilitone von dir, mit dem du studierst, dich bucht und dann natürlich auch weiß, wie du dir dein Geld verdienst.
Ja, wenn es dieselbe Uni wäre, wo ich jetzt promoviere, wäre das schon schwierig, halt das geheim zu halten. Ja. Weil man könnte sich ja dann tatsächlich irgendwie auf dem Gang über den Weg laufen.
Würdest du das dann machen?
Kommt drauf an, ob ich die Person kenne und der Person vertraue, dass sie dicht hält.
Okay. Ja, bei einer Auktion, bei der du dich im Internet anbietest, da beginnt so der Beschreibungstext mit der Überschrift Aktion Doktorarbeit und am Ende steht dann, also bildet die Rettung, rettet die Bildung. Willst du deinen Freiern da irgendwie das Gefühl geben, dass sie mit ihrem Geld was Gutes tun oder ist das so ein dezenter Versuch, die Finanzierung unseres Bildungswesens zu kritisieren?
Das ist auf jeden Fall die ganz harte Kritik. Ich meine, ich komme aus meinem Magisterstudium mit 2.000-3.000 € Schulden bei meiner Oma über die ganzen Studiengebühren, die ich so zahlen musste. Dann habe ich auch noch eine Autoreparatur gehabt und ich habe wirklich, wirklich Schulden. Ich bekomme keinen Job, da ich keine Berufserfahrung habe und die Doktorarbeit, tja, BAföG für Doktoranden gibt es nicht. Das sehe ich als ganz großes Problem. Ich würde BAföG auf jeden Fall bezahlen und auch zurückzahlen, nur die Möglichkeit gibt es nicht. Und dann sage ich, ja gut, ich schreibe meine Doktorarbeit nebenher, möchte aber weiter arbeitslos gemeldet sein und mich natürlich auch bewerben. Wie man beim Arbeitsamt so schön sagt, ich möchte dem Arbeitsmarkt uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Trotzdem muss ich erst vors Sozialgericht ziehen, um da um meine 350 € Hartz IV monatlich zu kämpfen. Also wir schreien in diesem Land nach ausgebildeten Arbeitskräften, nach qualifizierten Kräften, wir schreien nach Forschung und Entwicklung. Aber es gibt keinen BAföG für Doktoranden und wenn man seine Doktorarbeit schreibt, kann man nicht gleichzeitig arbeitslos gemeldet sein. Ich meine, ich betrachte die Doktorarbeit im Moment als, ja, mein Privatvergnügen. Ich schreibe die halt, aber das Arbeitsamt darf mich natürlich trotzdem vermitteln, aber trotzdem habe ich da keine Unterstützung.
Und einen Studienkredit oder so, wie es das von vielen Landesbanken gibt, den gibt es nicht für die Doktorarbeit, oder?
Den habe ich ja im Moment zinsfrei bei meiner Oma, da habe ich wirklich Glück gehabt. Okay. Sonst hätte ich vielleicht schon viel früher damit anfangen müssen, ja, anstatt in die Vorlesung zu gehen, Nachhilfe zu geben oder mich eben auf solchen Internetseiten als Aktmodell anzubieten oder für was auch immer.
Aber ja, aber ich meine jetzt, wenn deine Oma, wahrscheinlich ist dein Kreditlimit dort irgendwie jetzt aufgebraucht oder die hat kein Geld mehr. Gäbe es denn sonst keine Möglichkeit, wie du quasi so einen Studienkredit aufnehmen könntest? Das war jetzt meine Frage. Ist das möglich überhaupt für eine Doktorarbeit?
Ich möchte es wirklich nicht.
Du möchtest
es nicht? Ich weiß nicht, ob es geht. Ich habe mich nicht informiert. Ich habe im Moment die Schulden bei meiner Oma und auch bei meiner Schwester und ich möchte die auch irgendwann abzahlen. Also im Moment arbeite ich halt für das Abzahlen dieser Schulden zum Teil für neue Bücher. Auch als Doktorand zahlt man 60 Euro Studiengebühren im Semester. Klar, das ist lächerlich gegenüber dem, was die Kommilitonen in den grundständigen Studiengängen zahlen, aber auch das muss man halt erstmal haben. Wenn da plötzlich 60 Euro kommen und das Konto leer ist, dann heißt es wieder Oma.
Darf ich fragen, wie viel Schulden hast du jetzt insgesamt schon durch dein Studium?
Ungefähr 4.700 Euro. Davon sind 2.000 eigentlich aus dem Studium davor. 700 waren jetzt eben Bücher und was ich so die letzten Wochen brauchte, als auch meine Nachhilfestunden noch nicht gut liefen. Und ja, der Rest, das war eben mein Auto, was sich einfach mal zerlegt hat. Und ohne Auto kann ich nicht zur Nachhilfe, nicht zum Training und nicht in die Uni, weil ich halt eher im ländlichen Bereich wohne. Das war schon sehr wichtig, dann das Auto eben wieder klar zu kriegen. Also ja, 4.700 Euro ungefähr.
Wie hast du dich vorher finanziert? Also das sind jetzt, ist zwar viel Geld, aber es ist im Vergleich zu dem, was manche Leute nach ihrem Studium haben, die so einen Studienkredit in Anspruch genommen haben, oder BAföG, ist es ja vergleichsweise wenig noch.
Mhm.
Wie hast du dich da vorher finanziert? Also hattest du da irgendwie noch mehr Geld oder Unterhalt?
Es gab da noch einen Bausparvertrag, den ich hatte. Und mein Vater hat mir auch jeden Monat 220 Euro Taschengeld überwiesen. Vor allem hat er sich da noch um das Auto gekümmert. Aber er hat gesagt, so, jetzt ist es aber mal gut, du kannst das alte Auto haben. Aber wenn da was dran kaputt ist, dann kann ich auch nicht mehr. Und er kann auch wirklich nicht mehr.
Ah, okay. Kennst du irgendwie Kolleginnen, die sich quasi auch ihr Studium so finanzieren? Also Leute, die auch studieren und auch sich so anbieten bei diesem Portal?
Also ich habe eine Vermutung, denn ich habe auch jemanden ersteigert.
Mhm.
Sie kommt aus dem Ruhrgebiet, grob gesagt, und wir haben schon telefoniert. Wir werden wahrscheinlich zusammen eine Art Pornodreh machen und die Videos nachher verkaufen.
Okay.
Und sie klingt eigentlich auch so, als würde sie studieren. Also ich glaube es schon.
Okay.
Und es gibt auch auf diesem Portal diverse Leute, wo dann steht, Abiturientin bietet sich an oder Nacht mit Studentin. Da bin ich nicht die Einzige.
Aber du kennst jetzt noch niemanden persönlich, wo du weißt, definitiv, das ist eine Kommilitonin. Also, da habe ich jetzt aber gerade was gehört. Du hast gesagt, du hast selber jemanden ersteigert. Also du benutzt dieses Portal auf der einen Seite, um Geld zu verdienen, aber dann ersteigerst du selber auch andere?
Ja, und zwar, wenn man mit ihr diesen Film dreht, den man später auch selbst verkaufen kann, dann muss man die Gebühren nicht bezahlen. Also der Kaufpreis entfällt. Das war für mich halt die Motivation. Mal zu gucken, wie das laufen könnte, vielleicht auch im Bereich Filmdreh mit mir, ob das gehen könnte, wo ich die Sachen dann loswerde. Ich habe dann vor, auch zu probieren, das über dieses Portal zu versteigern. Das also heißt, ich habe eigentlich keine Kosten.
Das heißt, sie hat es angeboten, dass man, wenn man mit ihr einen Film dreht, dass man dann irgendwie die Kosten für ihre Dienstleistung quasi wieder zurückbekommt, weil ihr dann gemeinsam
an diesem Film verdient. Genau, ich muss nicht zahlen, aber wir haben beide jeder ein Video nachher in der Hand. Und können gucken, was wir mit dem Video machen. Die Fahrtkosten zu ihr teilen wir uns dann auch. Ich denke, dass ich da auch Gewinn machen werde. Das war die Motivation.
Okay. Und hast du dann nicht Angst, wenn du quasi jetzt einen Film, besteht ja dann quasi für die Ewigkeit, drehst, der dann einmal in der Welt ist und dann machst du später irgendwie, du hast gesagt, du bist Leistungssportlerin, bist irgendwie bundesweit berühmt oder so als besonders...
Nein, also so hoch bin ich im Moment nicht dabei. Das ist auch nicht geplant. Weil das ist nicht für die Ewigkeit. Wenn man im Leistungssport ist, dann gibt es immer wieder gesundheitliche Probleme oder ich werde ja auch nicht jünger. Das habe ich sowieso nicht geplant. Und ich denke, wenn jemand aus dem akademischen Bereich den Film in die Finger kriegt, dann ist das wahrscheinlich jemand, der sich in dem Bereich auch bewegt, der selber nicht möchte, dass sowas rauskommt.
Also du hast keine Angst, dass es dann einfach irgendwie jemand auf YouPorn irgendwie hochstellt oder auf irgendeine ähnliche Seite und dann halt einfach die ganze Welt dieses Video sieht?
Ich glaube, ich bin nicht so bekannt, dass irgendjemandem auffallen könnte, dass ich das bin, ganz ehrlich.
Okay. Lisa, du hast ja gesagt, dass du dich da quasi über diese Internetplattform für diverseste sexuelle Dienstleistungen oder zum Teil eben auch Fotoshootings oder sowas anbietest, prinzipiell erstmal jedem. Wie ist das? Du hast dann wahrscheinlich auch irgendwie keine Beziehung oder hast du einen Freund, der das dann nicht wissen darf? Oder wie machst du das?
Also ich habe mich gerade von meinem Freund getrennt, allerdings nicht deswegen. Ich muss sagen, er hätte es toleriert, aber das war schon schwer für ihn. Und mein neuer Freund im Moment toleriert das zum Glück, weil er sexuell sehr offen ist. Aber also das kann bestimmt auch ein Problem sein. Ich weiß nicht, wie die anderen Mädels das machen, die sich jetzt da zum Beispiel anbieten, wie das bei denen ist, ob sich das vereinbaren lässt. Ich glaube, es geht nur, wenn man eine offene Beziehung hat irgendwo, wo der Partner das toleriert. Heimlich würde ich es nicht machen, da würde ich mich irgendwo schlecht fühlen.
Ja, dann hätten wir diesen Punkt vielleicht so ein bisschen abgearbeitet. Du hast ja noch was ganz anderes erzählt im Vorgespräch. Und zwar hast du erzählt, dass hier in unserer Nachbarstadt Reutlingen, da gab es ein Gerichtsverfahren, da ging es irgendwie um, ja, eben auch um Hartz IV für Doktoranden oder so. Und da hast du das als Präzedenzfall oder so genommen für deinen. Erzähl mal, was ging es da?
Ja, da war jemand, der in, ich glaube, Geschichte promovieren wollte. Und er hatte auch keine Finanzierungsmöglichkeit. Er hat es probiert mit Nebenjobs und hier und da. Er hat nichts Gescheites bekommen, musste sich ja auch immer wieder aufs Lernen konzentrieren. Das Problem habe ich ja auch. Und das Arbeitsamt hier zu Hause hat gleich probiert, alles abzuschmettern mit, Sie sind ja BAföG-fähig, Sie könnten BAföG bekommen, deswegen können wir Sie nicht mit Hartz IV finanzieren. Und da musste ich dann wirklich vor Sozialgericht, musste mir noch Prozesskostenbeihilfe beantragen. Ich hätte mir ja gar keinen Anwalt leisten können. Ich habe dann im Endeffekt Glück gehabt. Die Argumentation war einfach so plump vom Arbeitsamt und von deren Anwälten, dass ich das eigentlich alleine eben vor allem mit diesem Präzedenzfall niederschlagen konnte. Also es ist ja so, dass da möchte ich auch alle Doktoranden, die das Problem haben, ausdrücklich darauf hinweisen, wenn man BAföG nicht bekommt, dann ist das für Doktoranden eine Grundsatzentscheidung. Es handelt sich um eine Entscheidung dem Grunde nach. Ich glaube, es ist Paragraph 7 Absatz 21, ich bin nicht ganz sicher. Das heißt, man kann kein BAföG kriegen, nicht aufgrund einer Einzelfallentscheidung, sondern dem Grunde nach. Und das habe ich dem Sozialgericht dargelegt. Und aufgrund dieses Paragraphen habe ich dann auch weiter mein Arbeitslosengeld bekommen.
Okay, aber du musst natürlich dann immer jederzeit vermittelbar sein und das heißt, das Arbeitsamt kann dich zu irgendwelchen Putzjobs oder irgendwie irgendwas, was du halt theoretisch, was dir zugemutet werden kann, hinverdonnern und dann musst du das, was du sonst gerade da machst, einfach dann beenden und musst dann diesen Job annehmen oder wie ist das?
Ja, aber das ist eigentlich kein Problem. Ich habe zum einen das Glück, dass meine Arbeitsvermittlerin selber Akademikerin ist. Die weiß sehr genau, was ich machen möchte und was nicht. Und dann nimmt sie auch Rücksicht. Das ist immer die Frage auf der Arbeitsvermittler, die Weigerung zu arbeiten, weil die Doktorarbeit vorgeht, jetzt auch weitergibt. Das eine war zum Beispiel letztens, da hat mich ein Fitnessstudio angerufen. Aber da hätte ich jeden Tag von 12 bis 21 Uhr arbeiten müssen. Das heißt, ich hätte nicht mehr trainieren können. Ich hätte nicht mehr in die Vorlesungen nachmittags gekonnt. Und da habe ich das Angebot einfach telefonisch ausgeschlagen. Und niemand hat mich vom Arbeitsamt zum Beispiel hier gefragt, ob denn jetzt bei meiner Bewerbung im Fitnessstudio was rausgekommen ist oder nicht. Das heißt, die bekommen das überhaupt nicht mit, wenn ich sage, einen Job möchte ich nicht. Es ist nicht so, dass ich nicht arbeiten will. Wenn es einen Job gäbe, vielleicht halbtags oder eine Dreiviertelstelle irgendwo hier in der Nähe, die von den Arbeitszeiten so flexibel ist, dann würde ich es durchaus tun. Zum Beispiel hatte mich auch gereizt, eine Stelle an einer Fachhochschule, da hätte ich den Hochschulsport koordinieren dürfen. Das fand ich schon sehr interessant. Da bin ich leider nicht genommen worden. Also ich möchte auf jeden Fall nebenbei arbeiten und wenn die Arbeitszeiten passen, ist das auch kein Problem. Wenn es eine befristete Stelle ist, ist es auch kein Problem, die Doktorarbeit vielleicht nochmal für das Jahr zurückzustellen, dass die befristete Stelle läuft und dann zu sparen. Aber da sind wir wieder bei dem Problem, ohne Berufserfahrung bekommt man nichts.
Da ist ja gut, dass deine Arbeitsvermittlerin dich da einigermaßen ja, in Schutz nimmt sozusagen. Was denkst du, wie lange brauchst du noch für deine Doktorarbeit? Also wann bist du quasi damit fertig?
Ich habe erst jetzt zum Wintersemester angefangen, wenn ich ein Stipendium bekommen könnte, wenn ich halt ein bisschen freier wäre, was die Zeit angeht und nicht mehr so viel Nachhilfe unterrichten müsste, könnte ich bestimmt in 2 Jahren fertig sein. Aber ich denke, so werden es eher 3, also 3 ab jetzt.
Hast du denn versucht, ein Stipendium zu bekommen?
Ja, allerdings habe ich, weil ja Berufserfahrung so wichtig ist, den Sommer über noch als Surflehrer gearbeitet. Und als ich dann im Oktober an die entsprechende Uni kam, war es halt schwierig, dann da noch reinzukommen. Wir haben den Termin gerade noch abgepasst für das Stipendium. Aber es war alles sehr eilig ausgearbeitet und ich muss sagen, in dem Punkt hatte meine Konzeption wirklich noch nicht die Qualität, da hätte ich mir ja selber keins gegeben. Ich peile auf jeden Fall jetzt den nächsten Bewerbungszeitraum an für 2 Stipendien. Aber das dauert auch alles. Es ist wirklich sehr langsam an den Universitäten. Mhm. Ich habe mich vor einem Jahr auf eine Stelle beworben in der Forschung und Lehre. Die entsprechende Uni hat mir vor 2 Wochen abgesagt.
Ja, außer dieser Selbstversteigerung bei dieser Internetplattform hast du ja noch so verschiedenste andere Nebenjobs. Kannst du vielleicht nochmal genauer sagen, was ist das im Einzelnen und warum machst du da nicht einfach mehr? Also warum siehst du da nicht zu, dass du da mehr arbeitest und dann brauchst du weniger irgendwie sowas zu machen, dass man sich da selber im Internet versteigert an irgendwelche Leute?
Also ich arbeite als Trainer und auch als Nachhilfelehrer. Das darf aber zum Beispiel das Arbeitsamt überhaupt nicht wissen, denn ich sage es ganz krass, es ist Schwarzarbeit. Ich habe zum Beispiel probiert, Zeitungen auszutragen. Das war dann sozialversicherungspflichtig, nannte sich das. Ich bin also jeden Morgen um 3:30 aufgestanden, habe von 4 bis 6:30 meine Zeitung verteilt. Und im Endeffekt hatte ich bis in den Nachbarort, wo ich die verteilen musste, auch noch Fahrtkosten. Das sind 10 Kilometer, die ich fahren musste. Im Endeffekt habe ich dann vom Arbeitsamt gesagt bekommen, ich müsste jetzt was von meinem Hartz IV zurückzahlen, denn ich habe ja was verdient. Dass ich Einnahmen hatte, wo ich noch Fahrtkosten abrechnen konnte und wo ich danach den ganzen Tag müde war und praktisch nicht wirklich gut an der Doktorarbeit weiterarbeiten konnte, das hat niemanden interessiert. Ich habe im Endeffekt für 2,30 Euro die Stunde oder so gearbeitet und dann habe ich mir gesagt, nee, nie wieder. Mhm. Einer von meinen Trainerjobs geht im Moment auf das Konto meiner Nichte. Weil wenn man arbeitet, möchte man ja auch irgendwo was davon haben. Wenn man aber nur 10% vom Lohn behalten darf, dann lohnt es sich nicht zu arbeiten. Vor allem nicht, wenn man im Dorf wohnt und noch einen Anfahrtsweg hat. Mhm. Das hat mich wirklich sehr geärgert. Das heißt, ja, ein paar von meinen Jobs laufen jetzt schwarz und ich möchte es aber auch nicht übertreiben. Ich habe wirklich Angst, dass ich damit auffliege. Und ja, deswegen kommt es wirklich nicht in Frage, noch so zu arbeiten, dass das Arbeitsamt es merkt. Das kostet mich mehr Zeit für die Promotion, als ich davon Geld habe im Endeffekt.
Okay, und deine Arbeitgeber, die wissen das quasi und haben da einfach Verständnis dafür, dass sie dann das Geld einfach auf ein anderes Konto überweisen?
Einige wissen es, andere nicht. Anderen habe ich auch einfach gesagt, dass ich Schulden habe und das Geld deswegen auf dieses oder jenes Konto gehen muss. Denn das Arbeitsamt nimmt auch keine Rücksicht auf Schulden, die man zum Beispiel hat, weil man davor schon studiert hat. Das interessiert die alles nicht. Dass vielleicht noch eben meine Oma die 2000 Euro für die Studiengebühren bekommt oder so, das interessiert niemanden.
Ja, das ist ja auf jeden Fall sehr interessant, was du alles erzählt hast und was du auch alles machst, um dir dein Studium zu finanzieren. Es ist ja jetzt nicht nur diese Selbstversteigerung auf dieser Plattform. Ja, Lisa, vielen Dank für das Interview und dir noch viel Erfolg mit deiner Doktorarbeit.
Okay, danke schön.